Domradio im Gespräch.
Es kommt eigentlich einer Provokation gleich. Die Pius-Brüder haben angekündigt, im Sommer Bischöfe weihen zu wollen. Eine Bischofsweihe, die der Vatikan nicht erlaubt und deshalb eigentlich automatisch zur Exkommunikation führt. Am kommenden Donnerstag soll es nun ein Gespräch im Vatikan geben zwischen dem Generaloberen der Pius-Brüder und dem Leiter der Glaubensbehörde, Kardinal Fernandes. Aber haben die Pius-Brüder mit ihrer Ankündigung, Bischöfe weihen zu wollen, die Geduld des Vatikan nicht längst ausgereizt? Ist die Dialogstrategie, die der Vatikan bislang gefahren hat, nicht endgültig am Ende? Darüber spreche ich mit Theologieprofessor Georg Essen. Er ist Professor für systematische Theologie am Zentralinstitut für katholische Theologie der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Vielleicht zunächst zur Erklärung. Die Pius-Brüder, die brauchen ja Bischöfe, um Priester zu weihen. Sobald sie aber Bischöfe weihen, etablieren sie damit auch eine von Rom getrennte Gemeinschaft apostolischer Sukzession. Der Papst verbietet deshalb solche Bischofsweihen. Dieses Dilemma lässt sich doch gar nicht auflösen, oder?
Es lässt sich nicht auflösen, in der Tat. Was von den Pius-Brüdern oder von der Bruderschaft vorgetragen wird, ist ja das, dass sie sich spirituell und existenziell in einer Not befinden, weil sie nach ihrem Verständnis dringend auf Bischöfe angewiesen sind, die Priester weihen dürfen, die Diakone weihen und auch andere sakramentale Vollmachten haben. Und das ist natürlich etwas, was tatsächlich aus deren Perspektive so dringlich ist, dass sie das nach vorne schieben. Nur muss man andererseits deutlich sehen, die Not ist natürlich eine konstruierte, die deswegen auf sie zugekommen ist, weil sie sich dem Papst im Gehorsam nicht unterwerfen und deswegen auch in ihre Situation hineingekommen sind. Also dass sie mit diesem Begriff, wir sind in einer Not, ihr müsst uns entgegenkommen, ist schon ein sehr starkes Stück.
Über allem schwebt immer dieses große Wort, das Schisma. Der Vatikan will unbedingt ein Schisma vermeiden, heißt es, und zeigt sich da den Pius-Brüdern gegenüber sehr großzügig. Warum ist das so?
Man muss bei der Bischofsweihe, die nun ansteht, ja zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass wenn mindestens zwei Bischöfe einen Priester zum Bischof weihen, ist diese Bischofsweihe sakramental immer gültig, aber sie ist unerlaubt, wenn eben die Zustimmung des Papstes fehlt. Das zieht die Tatstrafe der Exkommunikation nach sich, automatisch, nicht erst nach einem zum Beispiel kirchlichen Gerichtsurteil. Das ist die eine Seite, die man sehen muss. Die andere Seite ist aber, dass die Ungültigkeit dieser Weihe damit zu tun hat, dass der Papst diese Bischofsweihe nicht erlaubt hat. Das hängt damit zusammen, dass eine Bischofsweihe nicht nur sakramentale Vollmachten verleiht, wie zum Beispiel die Firmung oder eben die Priesterweihe, sondern dass der Bischof, ein geweihter Bischof, teilhat an der Lehr- und Leitungsgewalt der Kirche. Dazu aber bedarf es der Zustimmung und der Erlaubnis des Papstes. Wird sie so konsequent negiert und ignoriert, wie das bei den Pius-Brüdern ist, dann muss man tatsächlich auch von einem Schisma sprechen. Nach römisch-katholischem Verständnis gehört zur Kirche die Einheit mit und unter dem Papst und das wird verweigert.
Ja, aber da hat die Kirche, da hat der Vatikan doch gar keinen Handlungsspielraum. Was soll da überhaupt verhandelt werden am Donnerstag? Das sind doch ganz klare Argumente, die da auf dem Tisch liegen.
Nun ist ein Schisma erstmal extrem selten in der Kirchengeschichte. Das letzte große Schisma datiert nach dem Ersten Vatikanischen Konzil, die Abspaltung der altkatholischen Kirche wegen der Weigerung, die Unfehlbarkeit des Papstes anzuerkennen. Und dann eben halt das Schisma 1988, die unerlaubte Bischofsweihe und nun wieder. Schisma ist schon sozusagen der Extremzustand einer Kirche, die um Einheit sich müht. Darum kann man zunächst verstehen, dass jeder Schritt getan wird, diesen zu vermeiden. Das hat bereits Papst Johannes Paul II. Im Vorfeld der Weihen damals noch mit Bischof Lefebvre versucht. Wie immer man da theologisch zu steht, wird man auch sagen müssen, die Aufhebung der Exkommunikation durch Papst Benedikt sind ein solcher Versuch gewesen. Oder auch Papst Franziskus, dass er die Gültigkeit und die Erlaubtheit der Beichten in der Pius-Bruderschaft im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit erlaubt hat. Ich denke, das sind alles Versuche, dort eine Offenheit zu zeigen. Aber ich denke nicht, dass das erstens in den letzten 20, 30 Jahren gezeigt hat, dass das zum Ziele führt. Und insofern haben Sie völlig recht, da ist kaum Handlungsspielraum.
Nun fällt diese Diskussion, dieser Streit zwischen dem Vatikan und den Pius-Brüdern natürlich in eine weltpolitische Lage, die auch von einem Kulturkampf in der katholischen Kirche geprägt ist. Also es gibt Länder, wo die erzkonservative katholische Kirche immer mehr Oberhand gewinnt. Das hängt auch mit den Regierungen dieser Länder zusammen. Muss man nicht auch immer diesen Gesamtkontext sehen?
Unbedingt, und zwar in zweierlei Richtungen. Zum einen, wir finden zurzeit bei uns in der Kirche aus ganz vielen Gründen eine massive Polarisierung vor, die von beiden Seiten betrieben wird, aber was relativ neu ist, in einer Weise gerade von restaurativen Milieus vorangetrieben wird, auch kulturkämpferisch. Es ist relativ neuen Datums und das ist natürlich schon sehr beklemmend. Und andererseits muss man ja schauen, warum lehnt die Pius-Bruderschaft das Zweite Vatikanische Konzil so entschlossen ab? Das ist ja nicht nur die Liturgie, das ist ja nicht nur die Ökumene, sondern hat wesentlich auch damit zu tun, dass sich auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil die römisch-katholische geöffnet hat für die Demokratie, für die Anerkennung der Trennung von Staat und Kirche, also für einen säkularen Staat und für die Gewissensfreiheit, die Religionsfreiheit. Das wird scharf attackiert, und zwar deshalb, weil eben halt die Pius-Bruderschaft strikt die politische Moderne mit den genannten Prinzipien ablehnt. Und wir sehen solche Bewegungen in Ungarn, teilweise in Polen. In Frankreich muss man schauen, nächstes Jahr wird gewählt, was mit den Rechtsextremen um Le Pen dann passiert. Und wir sehen das zurzeit auch in den USA, wo der Vizepräsident J.D. Vance ein Katholik ist. Und was diese Bewegungen jetzt aus katholischer Sicht eint, ist das, was inzwischen diskutiert wird als Neointegralismus. Das ist eigentlich eine Strömung aus dem 19. Jahrhundert kommend, aus der Zeit des Antimodernismus, und lehnt Demokratie ab, Trennung von Staat und Kirche, und fordert die Unterwerfung der weltlichen Herrschaft und Gewalt unter die kirchliche, die religiöse. Und das ist das politische Programm der Pius-Brüder. Und wir sehen, dass es hier Verbindungen gibt bis hin zum ideologischen Netzwerk um den Vizepräsidenten in den USA. Und das sind Allianzen, wo wir sehr genau hinschauen müssen.
Und die Pius-Brüder, die schärfen ja auch ihr Profil über diese Ansichten. Also die legen ja Wert darauf, diese Ansichten nach außen zu kehren, weil sie auch dadurch eine gewisse Attraktivität gegenüber erzkonservativen Katholiken gewinnen.
Aus zwei Gründen sind sie attraktiv für bestimmte Milieus. Das eine ist, das könnte man unter den Stichworten die Suche nach Heimat, nach Identität suchen. Und hier bieten diese Kreise ein sehr stabiles Identitätsversprechen an. Schutz, Geborgenheit mit klaren Regeln, mit Gruppenzugehörigkeit, mit klarer Differenz innen und außen. Das erleben wir in vielen Bereichen und dort auch eben bei den Pius-Brüdern. Das ist attraktiv. Das ist kein Club alter Menschen, sondern es scheint sehr attraktiv zu sein, auch hier in Berlin teilweise, für jüngere Menschen. Die Suche nach Halt, nach Gewissheit, nach Sicherheit, das ist etwas, wo die sehr attraktiv scheinen. Wir müssen das unbedingt auch ideologiekritisch kritisieren, aber das ist einfach so. Und dasselbe spielt sich natürlich auch politisch in der Großwetterlage ab, dass hier einfach auch diese autokratisch-populistischen Bewegungen auch das Versprechen von Sicherheit, von Halt nach vorne bringen, nach Schutz und instrumentalisieren dort, Stichwort Trump, und instrumentieren dort auch eben halt Religion und auch bis in den Katholizismus hinein.
Wie schätzen Sie da Papst Leo ein? Also die katholische Kirche, Papst Benedikt, hat ja sehr viel schlechte Erfahrungen schon gemacht, nicht? Ich sage nur Stichwort Holocaust, Leugner, Williamson und andere Dinge. Wie schätzen Sie da den Vatikan und Papst Leo ein?
Aufgrund der Erfahrungen, die Papst Benedikt gemacht hat, aufgrund der Erfahrungen, die Papst Franziskus gemacht hat und alles, was in den Jahrzehnten seitdem auch geschehen ist, glaube ich, dass die Haltung im Vatikan inzwischen sehr reflektiert ist. Und nach allem, was wir bislang vom Papst Leo wissen, ist, dass er ein sehr bedächtiger Mann ist, zwar sehr um Ausgleich bemüht, aber er hat einen klaren Kompass und er hat sich in keiner Weise bisher gezeigt, dass er, sei es liturgische oder sonstige Vorlieben hat für diese Form von Kirchlichkeit oder von extremen Rändern. Insofern glaube ich, dass er sehr stark Kurs hält, aber er wird dieses Gespräch am Donnerstag ausdrücklich wollen, weil natürlich dann auch noch mal klar ist, er hat sein Mögliches getan. Ich halte das für ein sehr kluges Vorgehen.
Vielen Dank, Professor Georg Essen. Mit dem Professor für Systematische Theologie habe ich über den Konflikt zwischen den Piusbrüdern und dem Vatikan gesprochen. Die Piusbrüder haben angekündigt, im Sommer neue Bischöfe zu weihen, obwohl der Vatikan das verbietet. Am Donnerstag wird es Gespräche zwischen dem Generaloberen, der Piusbrüder und dem Vatikan geben. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Domradio im Gespräch.